Heute bei «Apropos» eine Ausweitung vom Krieg in Gaza. Am Freitag hat die israelische Regierung beschlossen, Gaza-Stadt einzunehmen. Für den israelischen Premierminister, der Benjamin Netanyahu, ist das erst der Anfang. Er will Kontrolle über den ganzen Gazastreifen und stellt sich dabei gegen die eigenen Generäle.
The Israeli president says Israel has overhauled its approach to the humanitarian situation. But its prime minister is now said to favor a complete takeover of Gaza, despite the widespread condemnation of much of the rest of the world.
Warum lässt Netanyahu den Krieg noch weiter eskalieren? Was bedeutet das für die Zivilbevölkerung? Und was sagt die internationale Gemeinschaft dazu? Das fragen wir heute Christoph Münger, der Auslandschef von Tamedia, in der neuen Folge von «Apropos» im «Däcker»-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler» und der «Berner Zeitung». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis. Wir nehmen die Folge am Freitagnachmittag auf am Spoten und das ist ja der Wissensstand, der in dieser Folge besprochen wird.
Will Israel take control of all of Gaza?
We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there.
Christoph, es gibt ja schon länger Berichte darüber, dass der Benjamin Netanyahu Kontrolle über den ganzen Gazastreifen will. Warum will er das?
Ja, also, wenn er gesagt hat, offiziell aus 5 Gründen. Erstens die Entwaffnung von der Hamas, dann die Rückkehr von allen Geiseln, tot oder lebendig, dann die Militarisierung vom Gazastreifen, also es soll dort keine Waffen mehr geben. Dann will er die militärische Kontrolle über das ganze Küstengebiet, also dass Israel das kontrolliert, sowie die Einrichtung dann schließlich von einer Zivilverwaltung.
Are you saying today that you will take control of the entire 26-mile Gaza Strip, as it was 20 years ago to this month in 2005?
Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to... be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces.
Und zwar soll die Zivilverwaltung weder von der Hamas gestellt werden, das ist naheliegend, aber auch nicht von der palästinensischen Autonomiebehörde, das heißt also Mahmoud Abbas, dem Präsident, seine Behörde, die sollen das auch nicht machen. Da ist bis jetzt eigentlich immer die Rede davon gewesen, vor allem in westlichen Staaten, dass man die Autonomiebehörde will stärken, dass die anstelle von der Hamas kann. Die Retten, die ja seit 2007 Macht hat im Gazastreifen, wo sie dort mit Gewalt sich erobert hat.
Und die 5 Punkte kann er nur erfüllen, wenn ganz Gaza besetzt ist?
Ja, wenn die Hamas natürlich noch irgendwo umgeistert wird, schwierig, oder? Wenn sie freiwillig ihre Waffen nicht abgeben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass jetzt die Eskalation, die man jetzt da angekündigt hat, dazu soll führen, dass die Hamas schließlich aufgibt. Aber das hat bis jetzt hat das keine Anzeichen gegeben, dass das der Fall ist. Im Gegenteil, mir macht die Hamas einen recht vitalen Eindruck, wie sie sich da präsentieren, obwohl es natürlich grosse Verluste gehabt.
Und wer soll denn aus Sicht von Netanyahu die Verwaltung aufrechterhalten?
Ja, er redet von sogenannten arabischen Kräften, oder? Soll im Anschluss die Verwaltung von dem Gebiet übernehmen? Das finde ich an sich keine dumme Idee, oder? Man hat immer gesagt, dass vielleicht Saudis oder Katar oder wer auch immer da sollen aktivere Rollen übernehmen oder noch die Ägypter. Kommen natürlich auch in Frage, nur schon aus geografischen Gründen. Aber bis jetzt haben die arabischen Staaten immer gesagt, mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Also auch um ihnen politisch nichts riskieren, weil die Hamas sind ja im Prinzip verbandelt mit den Muslimbrüdern, das sind wiederum Islamisten, also die riskieren auch etwas. Es ist alles nicht ganz einfach, aber eben arabische Kräfte, wer ist denn da? Das wissen wir eigentlich nicht, aber ich finde natürlich schon auch, da hat Netanyahu einen Punkt, die Araber sollten eigentlich eine prominentere Rolle übernehmen in der Lösung von dem Konflikt, wenn man ihn denn will lösen.
Du sagst, das ist die offizielle Position, das impliziert auch, dass es eine inoffizielle gibt. Wie lautet denn die?
Ja, also inoffiziell ist sicher, dass die harte Ankündigung von Netanyahu auch ein taktisches Manöver sein könnte, um Hamas zu Verhandlungen, zu Konzessionen zu zwingen. Und offenbar werden sie schon unter Druck gesetzt von Ägypten, Türkei oder auch Katar. Das ist einmal das eine. Aber natürlich gibt es noch die innenpolitische Begründung, nämlich über allem steht die ewige Frage, ob der Netanyahu den Krieg mindestens in dem Ausmaß will fortsetzen, um seine eigene politische Position, also vor allem die wackelige Koalition, wird absichern. Oder? Die Opposition wirft ihm seit längerem vor, dass er den Krieg nur fortsetzt, um im Amt können zu bleiben, sein Amt können absichern. Dann hat er die Immunität und kann den anstehenden Gerichtsverfahren wegen Korruption aus dem Weg gehen.
Wenn er jetzt sagt, er will den ganzen Gazastreifen unter Kontrolle bringen, von was für einem Gebiet reden wir da überhaupt noch? Was ist noch nicht unter Kontrolle von der israelischen Streitkräfte?
Also angeblich sind 25% von dem Streifen noch nicht besetzt von den Israelis. Das heisst, der Streifen ist 42 Kilometer lang und 6 bis 14 Kilometer breit. Das entspricht ungefähr nicht ganz dem Kanton Schaffhausen. Das sind gut 360 Quadratkilometer, Kanton Schaffhausen knapp 300 Quadratkilometer. Die Ankündigung von Netanyahu, auch der letzte Viertel jetzt noch besetzen von dem Gazastreifen, ist angeblich gegen den Widerstand von der Spitze der Armee formuliert worden.
Was haben denn seine General gegen das, gegen den Plan?
Ja, es heisst, dass der israelische Generalstabschef, der Eyal Zamir, dagegen ist. Also er hat sich in den vergangenen Tagen vehement dagegen geäussert. Er ist gegen eine Ausweitung von dem Einsatz, und zwar mit dem Argument, dass die Ausweitung die 20 noch verbliebenen Geiseln, die noch leben, irgendwo in diesen Tunnel da unter dem Gazastreifen, und wir haben ja Bilder gesehen von dem ganz abgemagerten Mann, wo der Tunnel gehalten wird, nicht einmal wie ein Tier. Das ist furchtbar. Also, dass die Letzten, wo der Tunnel noch sind, könnten auch noch ihr Leben verlieren, das eine. Und dass natürlich auch die eigenen Soldaten gefährdet sind, oder? Das ist Perspektive von ihnen. Und die kann man natürlich noch anfügen, dass gleichzeitig natürlich tausende palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten weiterhin der Gefahr von einem gewaltsamen Tod ausgesetzt sind. Außerdem, man wird auch noch mal sagen, oder? Die israelische Armee ist natürlich langsam aber sicher ermüdet. Die Reservisten melden sich nicht mehr wirklich so enthusiastisch zum Krieg oder aus Pflichtgefühl, wie wir es am Anfang gesehen haben. Und sie sind erschöpft und genauso ist auch das Material erschöpft. Oder? Also das Gewehr ist irgendwie ausgeliehen, ein bisschen blöd gesagt.
Generell haben sich durchgesetzt, so jetzt haben wir den Anschein, dass jetzt nicht der ganze Gazastreifen besetzt werden, sondern in erster Linie einmal Gazastadt. Wer hat das am Schluss entschieden?
Ja, das Kriegskabinett von Netanyahu, also ein enger Kreis von der Regierung. Die rechtsextremen Minister, die er ja dabei hat, werden ihr Glück kaum können fassen, nämlich sie fordern seit langem, dass der Gazastreifen ganz besetzt wird, oder? Und das wird jetzt ein Anfang sein. Und dass der Küstenstreifen wieder unter jüdische Kontrolle kommt. Also sie wollen dort jüdische Siedlungen wieder errichten, wo ja der Sharon in den Nullerjahren sich seinerzeit zurückgezogen hat. Dem Ziel kommen sie jetzt, wie es scheint, näher. Der Sicherheitsminister, der Ben-Gvir, der ja zu dieser rechtsextremen Seite der Regierung gehört, soll während der Kabinettssitzung darauf bestanden haben, dass der militärische Vorstoß auf gar keinen Fall unterbrochen werde, auch nicht für allfällige Verhandlungen mit der Hamas.
Was bedeutet die Ausweitung des Krieges jetzt für die verbliebene Zivilbevölkerung? Wo kann die jetzt überhaupt noch hin?
Ja, das frage ich mich auch, oder? Die können eigentlich schon lange nichts mehr an und sie werden ja jetzt seit Monaten vom Süden in den Norden, vom Norden in den Süden, wieder vom Süden in den Norden und hin und her und her und hin treiben. Das muss wirklich sehr schlimm sein und jetzt wird alles noch viel länger und alles ist kaputt. Die Bilder sind ja wirklich sehr eindrücklich, die man sieht vom Gazastreifen. Ja, es hat etwas sehr Apokalyptisches. Und es ist nicht der einzige schlimme Krieg. Also wir haben im Sudan einen Konflikt mit noch viel grösseren Opferzahlen, wo niemand darüber berichtet.
Die Ausweitung findet jetzt statt. Die israelische Armee rückt vor. Wie realistisch ist denn am Schluss der Eroberungsplan von Benjamin Netanyahu?
Er ist zumindest recht umstritten. Also der Generalstabschef, der Zamir, hat dem Netanyahu Kontra gegeben. Er hat gesagt, man hätte diese Ziele nicht nur erreicht gegenüber der Hamas, sondern man hätte sie sogar übertroffen. Vor allem sieht er wenig Chance, wie ich bereits erwähnt habe, dass die Geiseln lebend rauskommen könnten. Kritiker bezweifeln zudem, dass eine Ausweitung vom Krieg die Hamas definitiv und endgültig und überhaupt könnte vernichtet, oder? Das ist eine geringe Organisation, das ist sehr, sehr schwierig. Sie warnen vor einem verstärkten Guerillakrieg, weil natürlich das in Gazastadt, oder? Das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Also, die Gazastreifen ist eines der dicht besiedelten Gebiete überhaupt auf der Welt. Und Gazastadt dann noch insbesondere. Nach wie vor ist Häuserkampf militärischer Gleichmacher. Das zeigt Militärgeschichte. Und bei allen Technologien, da kommt natürlich der kleinere Akteur, also in dem Sinn, die Guerillakämpfer haben da einen Vorteil. Und dann kommt auch dazu, dass natürlich der Rückhalt der Israelis international nicht grösser wird, wenn sie so Aktionen ankündigen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben letzte Woche auch schon über den Gaza-Konflikt geschwätzt. Die Medien haben Erfolg gemacht darüber, wie Hunger als Waffe eingesetzt wird und wie das die internationale Gemeinschaft immer mehr entsetzt. Wir würden die Folge sehr gerne verlinken. Wie haben jetzt andere Länder auf das reagiert, was der Netanyahu beschlossen hat, auf die Ausweitung des Krieges?
Ja, rausgestochen natürlich die Reaktion von den Deutschen, vom deutschen Kanzler Friedrich Merz, oder? Er hat gesagt, Waffen, die können im Gazastreifen eingesetzt werden, die werden jetzt nicht mehr nach Israel geliefert. Das ist wirklich etwas Neues. Man muss wissen, die Deutschen sind die wichtigsten Waffenlieferanten von den Israelis nach den Amerikanern. Die Sicherheit von Israel ist Teil von der Staatsräson von Deutschland, hat Angela Merkel seinerzeit festgehalten. Das ist historisch begründet, wir wissen alle wieso. Und jetzt ist das doch eine Abkehr, wahrscheinlich auch aus innenpolitischem Druck, weil Kritik in Deutschland natürlich am israelischen Vorgehen im Gazastreifen ist doch relativ heftig geworden. Und er muss natürlich auch schauen, dass er da irgendeine Position vertreten, die nach wie vor Rückhalt hat in einem Land. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich die Europäer, die reagiert haben, die Europäische Chor vertreten durch Ursula von der Leyen, wo natürlich einmal mehr gefordert hat, es muss einen Waffenstillstand geben, Geiseln müssen freikommen und der Hunger muss beendet werden. Was das denn bringt, wissen wir nicht so genau. Denn natürlich hat sich China geäussert oder auch der Volker Türk, der Menschenrechtsbeauftragte von der UNO, der österreichische Jurist, der gesagt hat, so kann es nicht gehen.
Der wichtigste Verbündete von Israel, du hast vorhin gesagt, ist der Donald Trump, sind Amerikaner. Was hält Trump von der Ausweitung des Krieges?
Ja, er hat im Prinzip mit dem verbalen Schulterzucker reagiert, oder? Er hat gesagt, es hänge weitgehend von Israel ab, ob sie den Gazastreifen vollständig besetzen oder nicht. Die israelische Botschafter in Israel, der Mike Huckabee, hat sich direkt geäussert und seine Antwort war, dass der Gaza-Plan von Netanyahu keine amerikanische Angelegenheit sagen und dass sie sich wieder daraus halten. Wenn sie Hilfe und Rat brauchen, hat er gesagt, dann können sie sich durchaus an sie wenden, aber sie denken sich da nicht einmischen.
Charles Witzegal, haben wir das Gefühl?
Ja, so kann man es nicht sagen, sonst wäre ja die Reaktion nicht so vehement ausgefallen, wenn ich es gesagt habe. Und ich habe vorher Stichwort Sudan erwähnt, oder? Dort scheint es der internationalen Gemeinschaft wirklich egal zu sein, obwohl wir weit über 100'000 Opfer haben. Einige Länder haben sich angesichts von der katastrophalen Lage in Gaza ja bereits geäussert, was Sanktionen gegenüber Israel betrifft. Die deutsche Regierung habe ich erwähnt, Ursula von der Leyen auch. Also es ist durchaus eine Reaktion gekommen auf den Beschluss von der israelischen Regierung. Und ja, es ist sicher auch interessant zu sehen, wie denn die sogenannte Strasse in Westeuropa, Universität oder wo auch immer, könnte auf das reagieren. Es ist eine grosse Demonstration in London angekündigt für das Wochenende. Es würde mich nicht verwundern, wenn die jetzt noch ein bisschen grösser ausfällt und allenfalls auch Gewalt könnte ausarten.
Auch ein Thema ist der Konflikt bei einer Konferenz der Vereinten Nationen in New York kürzlich. Dort haben Frankreich und Saudi-Arabien eine alte Forderung neu lanciert, die Anerkennung vom palästinensischen Staat. Und das, um den Druck auf Israel zu erhöhen. Warum kommt die Idee gerade jetzt wieder auf?
Ja, immer wenn es wieder kriselt, ist Zwei-Staaten-Lösung die sogenannte wieder ein Thema. Es ist eigentlich die einzige, wo dann den Leuten in den Sinn kommt. Und das ist auch ziemlich ernüchternd. Ja.
Wer ist denn dafür für so eine Zwei-Staaten-Lösung?
Ja, die meisten sind ja dafür, oder? Aber das nützt nicht viel, weil Netanyahu will das nicht. Er hat mehrfach Wahlen gewonnen mit dem Versprechen, dass die Palästinenser keinen Staat bekommen. Und Hamas will es sowieso nicht, oder? Die wollen auch, haben Anspruch auf ganz Israel, die wollen Israel vernichten. Also man hat den Eindruck, dass die Vernünftigen auf beiden Seiten nicht wirklich viel zu sagen haben.
Was ist eigentlich die offizielle Position von der Schweiz zu dieser Lösung?
Sie treten für Zwei-Staaten-Lösung ein seit Jahren, ja.
Okay. Ich würde gerne kurz über die Ursprünge von dieser Idee reden. Woher kommt denn die genau?
Ja, im Prinzip geht sie zurück auf den Teilungsplan von 1947. Oder? Das ist ja auch naheliegend. Oder? Wir haben ein Land, wir haben zwei Völker, also muss man es teilen, ganz einfach. Oder? Nur natürlich wird es dann kompliziert, wer wo und überhaupt. Aber der Teilungsplan, wie wir auch schon festgehalten haben in dem Podcast, hat halt nicht zu zwei Staaten geführt, sondern zum israelisch-arabischen Krieg. Die Israelis haben den Teilungsplan von der UNO angenommen. Die Palästinenser auf Druck von ihren arabischen Nachbarn nicht. Und die Folge ist bekannt. Israel ist gegründet worden und viele Palästinenser sind vertrieben worden in den sogenannten Nakba.
Man kommt jetzt führen. In den 90er Jahren hat es einmal nicht schlecht ausgesehen für einen möglichen Frieden im Nahen Osten, für den G7, gegenseitige Anerkennung von Israel und Palästina. Was war der Hintergrund gewesen?
Ja, das war der sogenannte Friedensprozess von Oslo. Das ist 1993 losgegangen. Das hat eine Reihe von Abkommen gebracht zwischen der PLO seinerzeit, wo dann die palästinensische Autonomiebehörde daraus geworden ist, und Israel, um den Nahostkonflikt zu lösen. Der ist drum nach Oslo benannt, weil eben der Prozess, die Gespräche zwischen den beiden Streitparteien in Norwegen stattgefunden haben und auch unter norwegischer Vermittlung dort geführt worden sind.
Das war dann, wo das berühmte Bild entstanden ist, mit dem Bill Clinton, oder?
Ja, also das ist dann noch ein bisschen später gekommen. Am Anfang war der Bill Clinton noch nicht auf der Bildfläche gewesen. Die sind geheim gewesen, die Verhandlungen zuerst. Aber es hätte den Friedensnobelpreis gegeben für den Rabin, den Peres und den Arafat und überhaupt. Und man hat wirklich Hoffnung gehabt, aber es hat halt dann wieder nicht geklappt.
Warum hat es nicht geklappt?
Wahrscheinlich wenn man es will, einen Tag, einen Punkt festhalten, glaube ich, ist es schon der 4. November 1995 gewesen. Ich mag mich wirklich noch sehr genau erinnern, das war ein Freitagabend gewesen, wo der Ministerpräsident Rabin bei so einer Friedenskundgebung, hat sogar noch ein Liedli gesungen vorher, oder mitgesungen, besser gesagt, ist jetzt kein grosser Sänger gewesen, ist ja von einem rechtsradikalen jüdischen Studenten, vom Yigal Amir in Tel Aviv verschossen worden. Da hat man gerade sofort gedacht, ja, das könnte wirklich auch das Ende vom Friedensprozess sein. Und es ist dann in dem Sinne auch wahr, da haben mindestens 10 eingeläutet. Sein Nachfolger war Shimon Peres. Der hat dann zwar die Friedenspolitik weitergeführt und es ist dann auch wieder zu Verhandlungen gekommen über einen permanenten Status von dem Palästinensergebiet in Taba. Aber es hat dann wieder Gewalt gegeben, es hat nicht wirklich geklappt und nach einer Serie von blutigen Anschlägen auf Israelis ist dann bei den Neuwahlen 96, im Mai ist das gewesen, der Netanyahu vom Likud dann zumal mit knapper Mehrheit Ministerpräsident geworden und der hat natürlich den voll auf Sicherheits- und Siedlungspolitik gesetzt und damit ist es dann vorbei gewesen. Man hat dann nochmal weiter einen Anlauf genommen, der Netanyahu ist dann irgendwann nicht mehr gewählt worden, im Juli 2000 ist dann der Ehud Barak an der Macht, also war einer von Labour und der hat das wieder vorantrieben, hat den Camp David 2 benannt nach Camp David 1, wo er das Abkommen zwischen dem Sadat und dem Begin gebracht hat, Land für Frieden mit Ägypten. Und die sind recht nahe an diese Sachen gekommen und haben da miteinander geredet, sind im Wäldli spazieren da in dem Camp David und der Clinton hat jede Straße auswendig kennt in Jerusalem, wo sie darüber verhandelt haben. Auch irgendwann sind die Verhandlungen nicht abgebrochen worden, weil es nicht geklappt hat. Der Barak ist recht weit gegangen in seiner Konzessionsbereitschaft, aber der Arafat hat dann auf gewisse Punkte beharrt, vor allem was Flüchtlingsproblem betroffen, oder? Bei deren Nachbarn sind ja 700.000 bis 800.000 Leute vertrieben worden. Und alle Nachkommen haben auch den Flüchtlingsstatus bekommen. Und er hat dann darauf beharrt, dass alle da können zurückkommen in das Heilige Land. Und das geht nicht, natürlich. Das ist unrealistisch. Man muss eine symbolische Lösung finden. Wie auch immer, vielleicht hat er auch andere Gründe gehabt, wieso dass er das letztlich abgelehnt hat. Er ist dann gefeiert worden, ich mag mich erinnern, im Gazastreifen ist runtergekommen, so eine Parade gemacht auf dem Auto oben unter den Leuten gewunken und die haben ihn gefeiert, dass er nicht eingewilligt hat. Aber der Clinton hat es mal gut gesagt, die Palästinenser bringen es fertig, jede Gelegenheit, die sich bietet, auszulassen. Und das ist von mir sehr eine von der besseren gewesen, die es vielleicht hätte können ergreifen, weil die Situation ist nicht besser, wie wir heute sehen. Und mit dem Ausbruch von der zweiten Intifada dann im Jahr 2000 ist dann, das ist schon eine sehr blutige Geschichte mit den Selbstmordattentaten von Palästinenser in Israel. Und dann ist zurückgeschossen worden von Israel, ist natürlich dann das Thema Friedensprozess abgehakt gewesen.
Ist echt der Netanyahu immer gegen Zwei-Staaten-Lösung gewesen?
Ja, also ich mag nicht daran erinnern, dass er je wirklich ernsthaft gesagt hat, jawohl, da machen wir jetzt auch mit. Also man hat ihm so etwa die unter Druck gesetzt, oder politisch ist unter Druck gestanden, da allenfalls auch die Einzwilligen, aber nein, er hat ja mehrfach Wahlen gewonnen mit dem Versprechen, dass es kein palästinensischer Staat wird geben.
Wie hat sich denn die allgemeine Haltung von der israelischen Regierung in dieser Frage entwickelt?
Ja, auf der einen Seite hat sie sich verhärtet. Eben. Man macht keinen Staat. Der Siedlungsbau ist massiv vorantrieben worden. Man hat die Mauer gebaut zwischen der Westbank und Israel. Natürlich auch Häge hat man gehabt zwischen dem Gazastreifen und Israel. Nur sind das eben dann nur Häge, wie wir gesehen haben, am 7. Oktober 2023. Ja, und dann haben wir gefunden, okay, man kann den Konflikt managen, man kann ihn nicht lösen, aber er dümpelt jetzt so vor sich an und Sicherheitsberater von Joe Biden hat gesagt, ja, noch kurz bevor da der 7. Oktober war, also wegen dem Middle East, wegen dem Nahen Osten, da hatte also keine schlaflose Nächte. Das hat sich dann dramatisch geändert, dann im 7. Oktober 2023 mit dem Massaker von der Hamas, wo sie Israelis überfallen haben im Süden von Israel. Und das hat natürlich das Selbstverständnis von Israel komplett erschüttert. Das geht etwa, die vergessen auch in der Kritik an Israel. Wenn sie das erste Pogrom waren, sind 1945 und das größte natürlich. Was aber natürlich nicht die absolut fast entgrenzte und grenzenlose Reaktion jetzt vom Netanyahu rechtfertigt.
Sie eskaliert, dann eskaliert, dann eskaliert. Man hat das Gefühl, es kann gar nicht mehr eskalieren und dann eskaliert es gerade nochmal. Und mit einer ganz naiven Frage aufzuhören: Was braucht es denn, damit das Leiden jetzt im Nahen Osten aufhört?
Ja, wenn wir das wissen, würden wir nicht beim Tagesanzeiger arbeiten. Nein, das Problem ist, dass auf beiden Seiten meines Erachtens die Extremisten an der Macht sind oder Macht haben oder am meisten Einfluss haben. Und wenn sie mal nicht an der Macht sind, sondern in der Minderheit sind, dann können sie mit einem Anschlag oder einem Krieg die Mehrheit wieder hinter sich bringen. Also es ist dann immer, Gewalt wird dann immer als Mittel gerechtfertigt. Wir brauchen das jetzt für unsere Sicherheit oder wir brauchen das für unsere Rechte auf Seite von der Palästinenser. Das gilt eben für die Hamas, wo kein Frieden will, aber meine, es gibt über zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen. Bei der Hamas sind vielleicht, was auch nicht, 10.000 oder 20.000. Aber die haben halt Macht und sie fordern natürlich weiterhin Israel zu vernichten. Und jetzt ist natürlich sowieso, also, der Hass grenzenlos, oder? Und auf der anderen Seite haben wir den Netanyahu und vor allem seine Koalitionäre der Regierung, die rechtsextrem sind, die unter gar keinen Umständen einen Palästinenser Staat wollen, die jetzt dort wieder siedeln wollen, die das aus religiösen Gründen so machen wollen. Und darum sind wir recht weit entfernt, fast wahrscheinlich maximal von einer Zwei-Staaten-Lösung, oder? Ich habe am Anfang, glaube ich, gesagt, wenn zwei Völker hast und ein Land, musst du es teilen, letztlich. Aber wenn du Leute hast, die mit der Maximalforderung unterwegs sind, wird es sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass wir zwei das Ende von dem Konflikt nicht werden erleben.
Danke, Christoph.
Bitte.
Das war jetzt die aktuelle Folge zur Ausweitung vom Gaza-Krieg. Ich habe geschwätzt mit Christoph Münger, im Auslandschef von Tamedia. Die Folge von «Apropos» hat Mirja Gabatuller produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.